SWR 2 Zeitgenossen.
Geraldine Schwarz hat einen deutschen und einen französischen Großvater. Beide konnte sie nicht mehr persönlich zu ihrer Vergangenheit befragen, aber sie wollte als Studentin der Geschichtswissenschaften ihre eigene Familiengeschichte aufarbeiten und hat sich auf Spurensuche begeben. Und was sie über die Verstrickungen ihrer beiden Großväter während der Nazi-Diktatur auf der einen und des Vichy-Regimes auf der anderen Seite herausgefunden hat, hat sie in einem Buch veröffentlicht. Die Gedächtnislosen Erinnerungen einer Europäerin. 2017 erschien es in Frankreich, kurz darauf auch in Deutschland und inzwischen wurde es in 10 Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet. Geraldine Schwarz lebt als Publizistin und Dokumentarfilmerin in Frankreich und Berlin. Herzlich willkommen, Frau Schwarz. Wie geht es Ihnen und wo sind Sie zurzeit?
Also im Augenblick geht es mir gut. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Ich bin in Berlin. Ich war eine Zeit lang in Frankreich. Allerdings habe ich selber also auch in Corona-Zeiten erlebt von einem Jahr, wie es ist, einen geliebten Menschen im Krankenhaus zu haben. Also es war nicht immer so ruhig und erfreulich wie heute. Und deshalb finde ich, dass es wichtig ist, dass man das auch immer wieder wiederholt. Ja, wie ich war persönlich wirklich positiv überrascht von der Menschlichkeit, der ich in diesen schwierigen Momente begegnete, im Krankenhaus in Paris insbesondere. Und daher hat für mich wirklich Corona gezeigt, das ist eigentlich die positive Nachricht, dass die Mehrheit von der Gesellschaft in Europa wirklich fundamentale Werte unserer demokratischen Ordnung bekräftigt hat, indem es einen Konsens gab und ich glaube immer noch gibt darüber, dass jeder Mensch wirklich unersetzbar ist, ja, und dass keiner von uns das Recht hat, den Wert eines Lebens mit einem anderen zu vergleichen. Und für diese Solidarität bin ich heute sehr dankbar.
Eine andere wichtige Erfahrung war ja auch, dass auf einmal die Grenzen wieder teilweise geschlossen waren. Sie als Deutsch-Französin werden das besonders gemerkt haben. Wer hätte gedacht, dass die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich jemals nochmal geschlossen wird?
Ja, für mich war es schon traumatisierend, dass die Grenzen geschlossen waren, weil mein Vater war im Krankenhaus und ich wusste wirklich nicht, ob ich ihn besuchen dürfe. Und es war so, die Behörden, um die Erlaubnis anzubetteln, trotz Ausgangssperre und trotz Grenzensperre nach Frankreich und zum Krankenhaus fahren zu dürfen, da habe ich wirklich zum ersten Mal gespürt, wie es ist, der Menschlichkeit anderer ausgeliefert zu sein. Aber ich finde schon, auch wenn diese Solidarität anfangs etwas zögerlich war, gab es die zwischen den Ländern Europas. Und sie haben auch gezeigt, dass wir in Krisenzeiten in der Lage sind, unser Handeln in Europa von humanistischen Gesichtspunkten leiten zu lassen.
Schauen wir mal auf Ihre Lebensstationen zwischen Deutschland und Frankreich. Sie sind ja 1974 in Straßburg geboren. Wie lange haben Sie dort gelebt und wie prägend war diese Zeit?
Ja, also im Nachhinein erscheint meine Geburt in Straßburg sehr sinnvoll, da ich Deutsch-Französin bin und mich auch für die europäische Sache engagieren. Aber ich neige dazu, wie auch viele von uns, der Vergangenheit im Nachhinein immer so eine Bedeutung zu geben. Aber eigentlich hat Straßburg keine Rolle in meinem Leben gespielt. Ich bin nur dort geboren, aber aufgewachsen bin ich in der Pariser Umgebung. Und bis zu meinem 10. Lebensjahr ging ich in die örtliche französische Grundschule und ich habe mich niemals wirklich dort zugehörig gefühlt. Ich glaube, weil ich eben zwischen zwei Kulturen aufwuchs, was damals, das vergisst man manchmal, aber in den 80er Jahren, das war noch nicht so üblich, ja, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen. Zumal, wenn es sich um zwei Länder handelt, die sich lange gegenseitig gehasst haben, wie Deutschland und Frankreich. Und in den 80er Jahren war die Deutschlandfeindlichkeit in Frankreich noch ziemlich weit verbreitet. Es gab viele negative Vorurteile über das Land. Und als Kind hat es mich schon ziemlich traumatisiert. Also insbesondere die weit verbreitete Unterstellung, hinter jedem Deutschen verberge sich so ein potenzieller Nazi. Und ich hörte sogar auf, als ich 8 war, mit meinem Vater Deutsch zu sprechen. Er hat mich auch nie dazu gezwungen, aber zwischen 8 und 14 habe ich kein Deutsch mehr gesprochen. Okay. Und paradoxerweise war es dann meine Mutter, meine französische Mutter, die mich dann zwang, jeden Abend nach der Schule Deutsch zu lernen. Und ich bin ihr auch sehr dankbar dafür, weil so gelang ich auch später in einer internationalen Schule, wo ich Kinder aus vielen westlichen Ländern getroffen habe. Und ich war selber in der deutschen Abteilung. Ja, das war dann für mich wirklich so die Begegnung mit dem deutschen Schulsystem. Und ich war voll begeistert. Also ich fand gegenüber dem französischen System, fand ich der Unterricht in der deutschen Klasse sehr spannend, sehr tolerant. Jeder durfte mitreden. Und natürlich, das war, ich glaube, eine Zeit, wo die Lehrer, die deutschen Lehrer, die waren schon sehr beeinflusst von der Nazi-Vergangenheit und die Aufarbeitung dieser Vergangenheit stand im Zentrum. Ich erinnere mich besonders an Debatten über Werke wie Andorra von Max Frisch oder von Friedrich Dürrenmatt, der Besuch der alten Damen. Und die Diskussionen waren wirklich sehr lebendig. Und es ging um Fragen wie, hat die Mehrheit immer recht? Wann ist Ungehorsamkeit eine moralische Pflicht? Also Fragen, die es im Französischunterricht nicht gab. Ja, da hat man sich eher mit der Literatur des 19. Jahrhunderts beschäftigt, was auch sehr schön war, ja, Madame Bovary von Flaubert oder Stendhal, Rot und Schwarz. Aber meine politische Bildung wurde nicht durch das französische Unterricht gefördert, sondern wirklich durch diesen deutschen Unterricht.
Und war das dann auch der Grund, dass Sie nach dem Abitur dann nach Deutschland zuerst gegangen sind und sogar in die Heimatstadt Ihres Vaters, um sich ein bisschen auf die Suche nach Ihrer deutschen Herkunft zu machen?
Ja, ich glaube schon, dass ich, erstmal habe ich angefangen mit 14 wieder Deutsch mit meinem Vater zu sprechen. Und diese Versöhnung mit meinen deutschen Wurzeln ging so weit, dass ich eben entschied, in Mannheim zu studieren. Also das ist die Heimatstadt meines Vaters. Und das war schon eine etwas seltsame Entscheidung, weil ich mich immer eher als Französin betrachtet hatte. Und ich muss auch sagen, nach einem Jahr ging ich zurück nach Frankreich. Ja, also ich habe es ein Jahr ausgehalten, obwohl ich in der Universität in Mannheim eigentlich eine sehr positive Erfahrung gemacht habe. Aber ich wollte eigentlich schon zurück nach Frankreich. Und dort habe ich an der Sorbonne Geschichte studiert. Aber nach dem Studium in Mannheim kam ich mit dieser konservativen und steifen Stimmung des französischen Schulsystems überhaupt nicht mehr klar. Und das war damals, ja, das war 95. Also heute ist es jetzt auch ganz anders. Aber in der Sorbonne waren damals manche Lehrer wirklich mehr als rechts. Und ich weiß noch, dass ein Professor Vorlesungen über Vichy Frankreich hielt und er versuchte, den Vichy-Führer Maréchal Pétain zu rehabilitieren. Ja, das war 95. Damals war es wissenschaftlich wirklich belegt, dass Pétain aus freiem Willen mit dem Dritten Reich kooperiert hatte. Und dass dieser Professor nicht nur diese Vorlesung hielt, sondern auch dazu auch die Erlaubnis hatte von einer Institution wie die Sorbonne, das hat mich sehr schockiert.
Wir sind schon mittendrin in Ihrem Thema, das dann zu Ihrem Buch Die Gedächtnislosen geführt hat, nämlich die Auseinandersetzung eben der Deutschen und der Franzosen mit der Vergangenheit, mit der Zeit der Nazi-Diktatur, mit dem Zweiten Weltkrieg. Können Sie sich noch an den Auslöser erinnern, wann Sie auf die Idee kamen, ein Buch darüber zu schreiben?
Ja, ich kann mich sehr gut erinnern, weil es war 2016 und eigentlich wollte ich ein ganz anderes Buch schreiben, eher ein Roman. Aber ich hatte wirklich ein Gefühl der Dringlichkeit angesichts der wachsenden Skepsis gegenüber Europa und gegenüber der Demokratie und des zunehmenden Erfolgs von Rechtspopulismus und Autokratie. Und ich habe mich gefragt, sind wir dabei zu vergessen? Haben wir denn aus der Geschichte nichts gelernt? Können wir überhaupt aus der Geschichte lernen? Und so entstand die Idee, einen Beitrag zu leisten, um zu versuchen, die Menschen darüber zu sensibilisieren, dass wir wirklich aus der Geschichte lernen können und sollen, wenn wir wollen, dass unsere demokratische, liberale Ordnung überlebt. Und ich denke, das hat natürlich was mit meiner Biografie zu tun. Als Deutsch-Französin verstehe ich mich schon als Kind Europas. Und ich bin auch meinen Eltern und dieser Generation, dieser Nachkriegszeitgeneration sehr dankbar dafür, dass ich in einem Europa leben darf, was von Frieden und Freiheiten geprägt ist. Und ich wollte einfach diesen langen und schmerzhaften Weg der Vergangenheitsbewältigung in Europa und insbesondere in Deutschland nachzeichnen, entlang drei Generationen meiner eigenen Familie.
Und das ist ja auch das besonders Spannende an dem Buch, dass es eben diese Familiengeschichten mit dem großen Ganzen verknüpft und auch die Brücke eben ins Heute schlägt. Wie schwierig war das denn, die eigenen Familiengeschichten aufzuarbeiten und zu beschreiben? Sie haben ja Ihren Großvater väterlicherseits, also den deutschen Großvater, nicht mehr persönlich kennengelernt, aber Sie haben sich dann auf Recherchen begeben, in die Archive, haben viel mit Bekannten und Verwandten gesprochen. Wie war das? War das ein schmerzhafter Prozess? War das ein befreiender Prozess?
Ja, also ich dachte, wenn ich ein Buch über das Vergessen, über die Gedächtnislosen schreibe, dann soll ich ja auch selber meine eigene Familiengeschichte aufarbeiten, sonst bin ich ja nicht glaubwürdig. Und so begab ich mich auf Spurensuche. Ich wusste, dass mein Großvater Mitglied der NSDAP war. Aber ich machte eine Neuentdeckung im Keller des Familienhauses in Mannheim. In alten Ordner fand ich einen Vertrag, das bezeugte, dass mein Großvater eine kleine Mineralölgesellschaft arisiert hatte im Jahr 1938. Ja, das heißt, mein Großvater hat von den antisemitischen Maßnahmen profitiert. Und im Keller fand ich auch einen Briefwechsel, das ist vielleicht noch interessanter, aus den Nachkriegsjahren, wo einer der ehemaligen jüdischen Eigentümer, Julius Lüppmann, dessen Familie in Auschwitz ermordet wurde, Reparationszahlungen von meinem Großvater fordert. Und ich weiß nicht, ob es damals üblich war, aber mein Großvater hat eine Kopie dieses Austausches behalten. Und so konnte ich seine eigenen Briefe lesen. Und sie waren geprägt von einem Mangel an Empathie. Mein Opa verweist da auf seinem eigenen Unglück nach dem Krieg, seinen miserablen finanziellen Zustand und vergleicht sein Leiden mit dem von Julius Lüppmann. Er weigert sich natürlich auch, diese Summe zu bezahlen. Und dieser Ton, der wird immer aggressiver. Und am Ende kehrt mein Großvater die Rollen um und wird selber zum Opfer des jüdischen Profiteurs. Das war für mich schon ein Schock. Aber ich muss schon sagen, meine Großeltern sind schon für mich wie ferne Wesen. Also wie Sie erwähnt haben, starb mein Großvater vor meiner Geburt, meine Großmutter 6 Jahre danach. Und deshalb spüre ich auch keine blinde Loyalität. Und ich glaube, ich habe es geschafft, die Suche nach der Wahrheit der Emotionen vorzuziehen, auch wenn die Verantwortung immer schwerwiegend ist, über eine Vergangenheit zu schreiben, die man nicht selbst erlebt hat, und über Menschen, die sich nicht mehr verteidigen können, weil sie eben tot sind. Und es ist nicht einfach, fair zu bleiben. Ja. Und deshalb habe ich stets die Familiengeschichte in der großen Geschichte eingebettet, weil ich dachte, nur so kann ich auch die Verantwortung meines deutschen Großvaters einschätzen. Ich wollte vermeiden, nach dem zu urteilen, was ich heute weiß, nach den heutigen moralischen und sozialen Maßstäben verurteilen, und wollte wirklich historisch kontextualisieren.
Und das macht ja aber auch genau das Buch so spannend, dass Sie uns mitnehmen als Leserinnen und Leser auf diesem Weg der Annäherung, des Versuchs zu verstehen, ohne dann zu verharmlosen, aber auch eben nicht generell zu verurteilen. Also dieses Spannungsverhältnis und das natürlich die meisten wohl haben, wenn sie ihre Familiengeschichte dieser Zeit aufarbeiten. Das machen sie sehr deutlich und ja, und sind dabei, denke ich, sehr ehrlich. Sie beschreiben ja auch die Gespräche dann in der eigenen Familie mit ihrem Vater und mit ihrer Tante, also den Kindern ihres Großvaters. Und auch da merkt man schon, wie unterschiedlich eben Erinnerung funktioniert und wie unterschiedlich auch diese beiden Kinder diese Zeit und ihren Vater eben erlebt haben.
Ja, meine, die zwei Zeugen aus erster Hand, die ich befragen konnte, war meine Tante Ingrid und mein Vater Volker. Ingrid ist 1936 geboren und sie entschuldigte stets die Taten ihres Vaters. Sie sagte, wir können uns nicht in ihre Lage versetzen. Es war eine Diktatur. Man hätte ein Held sein sollen, um Widerstand zu leisten. Und mein Vater, der 1943 geboren ist und auch Teil der Generation ist, die in den 60er Jahren die deutsche Gesellschaft dazu zwang, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, der war weit weniger nachsichtig. Der hat auch seinen Vater konfrontiert, auch direkt, und zwar ab, als er also 15 oder 16 war. Da hat er oft seinem Vater gesagt, was mich ärgert, ist, dass du bis heute die Gräueltaten des Dritten Reiches und deine eigene Verantwortung nicht anerkennst. Und dieser Unterschied zwischen beide Zeugen zeigt, wie manchmal, ja, wie wenig zuverlässig auch Zeugenaussagen sein können. Sie sind gefiltert durch Erfahrung und Emotion, durch Trauer, Wut und auch Liebe, ja, und Loyalität. Und deshalb war das wichtig, diese mit historischen Fakten zu konfrontieren. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, warum meine Tante immer versucht hat, ihr Vater zu verteidigen. Und ich glaube, das hat eigentlich nur damit zu tun, dass sie eben 1936 geboren ist und daher eigentlich viel mehr als mein Vater diesen Krieg erlebt hat. Und zwar auch die Bombardements. In Mannheim, wurde ja sehr, sehr stark bombardiert. Das hat meine Tante als Kind erlebt. Und sie hat auch die Nachkriegszeit erlebt, die schwer war in Deutschland.
Bewusst erlebt.
Ja, und mein Vater, der, als er ein Teenager war, dann ging es den Deutschen viel besser. Der wirtschaftliche Aufschwung hatte schon angefangen, Mitte der 50er Jahre. Also hat er sich auch mit diesen finanziellen Sorgen, hat er sich auch nicht beschäftigen müssen wie meine Tante. Und so erkläre ich diesen Unterschied.
Sie haben dann ja noch eine andere Seite aufgesucht. Sie sind nach England gereist und haben ja nach Nachfahren eben der jüdischen Vorbesitzer dieser Firma gesucht und tatsächlich auch eine gefunden. Wie war das? Was war das für eine Begegnung?
Ja, als ich entdeckte, dass mein Großvater eine Firma residiert hatte, war meine erste Reaktion tatsächlich, mich auf die Suche nach dieser Familie zu begeben, die Familie Löbmann. Und es waren sehr wenige Spuren vorhanden. Und mir war wirklich unwohl bei dem Gedanken, dass diese Existenzen zweimal untergegangen waren. Einmal in Auschwitz und ein zweites Mal in unserer Erinnerung. Ich suchte weiter und dann fand ich in einem Vorort von London eine Cousine dieser Familie Löbmann. Die erzählte mir dann die Geschichte. Sie war 95 Jahre alt, sehr scharfsinnig und hatte noch sehr klare Erinnerungen an diese Zeit. Nachdem die Löbmann die Firma verkauft hatten, hofften sie, mit diesem Geld nach Chicago zu flüchten. Aber sie bekamen kein Visum. Und im Oktober 1940 wurden sie mit über 6000 weiteren Juden aus Südwestdeutschland deportiert, und zwar nach Frankreich in einem Lager. Nach 2 Jahren wurden sie dann nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Und mir war es so wichtig, die Erinnerung an die Familie Löbmann wieder zu beleben, dass ich zusammen mit dem ehemaligen französischen Konzentrationslager Le Camp des Milles in Frankreich eine Gedenktafel für diese Familie errichtet lassen habe. Und das ist, ja, das ist für mich vielleicht die schönste Belohnung für diese Arbeit.
Wie hat die Frau reagiert? Hat sie sich zum Beispiel dafür interessiert oder hat sie sich sogar vielleicht gefreut, dass sie diese Familiengeschichte aufarbeiten und Interesse an ihrem Schicksal haben?
Ja, sie hat sich, ich glaube, gefreut. Sie hat mir auch mehrmals gesagt, dass sie so enttäuscht wäre, weil ihre Enkelkinder sich überhaupt nicht für diese Vergangenheit interessieren. Und ich habe gespürt, dass sie wirklich das Bedürfnis hatte, zu erzählen. Und was war sehr markant war, ist, dass sie sich auch an ihre eigenen Geschichte, obwohl sie ein Kind war, ja, in den 30er Jahren, hat sie sich wirklich sehr deutlich erinnern können.
Was ihre Familiengeschichte so besonders macht, ist ja auch, dass sie eben auf der anderen Seite, auf ihrer französischen Seite, auch eine Person haben, die ihres Großvaters, der in dieser Zeit auch eine problematische Rolle eingenommen hat. Er war Gendarme unter dem Vichy-Regime. War das Ihnen schon immer bekannt? War das in der Familie Thema oder mussten Sie das auch erst ausgraben?
Das war also vielleicht ein Tabu, noch eher als auf der deutschen Seite. Meine Mutter wusste tatsächlich sehr wenig über die Vergangenheit ihres Vaters. Sie hat sich auch nie mit ihm auseinandergesetzt. Und so begann ich selber zu recherchieren. Ich fuhr sogar in den kleinen Dorf, wo er während des Krieges im Einsatz war. Das heißt Mont-Saint-Vincent, das ist in der Bourgogne. Und das Gebäude der Gendarmerie, wo er damals gearbeitet hat, steht immer noch da. Was er da machte, also er hat die Demarkationslinie beobachtet zwischen den besetzten Teil Frankreichs im Norden und der freien Zone. Nach der Niederlage im Juni 1940 wurde Frankreich in zwei geteilt. Im Norden eine von den Deutschen besetzte Zone und im Süden eine sogenannte freie Zone, die unter der autoritären Regierung von Maréchal Pétain unterlag. Und genau da, wo mein Großvater war, war diese Demarkationslinie. Und da kamen viele Illegalen auf der Flucht, Widerstandskämpfer und Juden. Und ich habe herausgefunden, dass in der nahegelegenen Stadt auf der besetzten Seite 3 Razzien gegen Juden durchgeführt worden waren im Jahre 1942 bis 1944. Und die Zeugen sind dort eindeutig. Es sind französische Polizisten und Gendarmen gewesen, die diese Festnahmen durchgeführt haben und manchmal auf brutaler Weise. Die Mehrheit wurde deportiert, aber ein Teil versuchte zu flüchten, und zwar Richtung freie Zone, also wo mein Großvater im Einsatz war. Hat mein Großvater einige von ihnen an der Grenze festgenommen? Ich werde es wohl niemals wissen. Das heißt, er war natürlich kein Held, ja. Er hätte auch in den Widerstand gehen können. Er war ein Mitläufer, wie die große Mehrheit der Franzosen.
Sie haben es vorhin schon erzählt, im französischen Teil Ihrer Familie war die Vergangenheit, war dieses dunkle Kapitel der Geschichte, wie man dann immer sagt, noch weniger Thema als auf der deutschen Seite. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in Ihrem Buch, diese Aufarbeitung, diese Erinnerungsarbeit. Wie funktioniert sie? Wie funktioniert sie in dem einen Land? Wie funktioniert sie in dem anderen Land? Warum gehen ja auf der einen Seite vielleicht die Bestrebungen weiter, auf der anderen nicht? Wie haben Sie das erlebt während der Recherche zu Ihrem Buch? Sind die Unterschiede wirklich nach wie vor so groß zwischen Deutschland und Frankreich?
Ja, also in Frankreich ist das Thema allgegenwärtig, im Fernsehen, in den Medien, im Kino, in der Literatur. Man schämt sich für diese Zeit. Es gibt sogar ein Denkmal in Paris selber für die jüdischen Opfer von Vichy-Frankreich. Vichy-Frankreich hat zu der Deportation von 76.000 Juden aus Frankreich beigetragen und aktiv mitgeholfen. Aber man schämt sich eher für die Vichy-Führungselite und man ist der Frage, welche Mitverantwortung die Bevölkerung trägt, ausgewichen. Das heißt, die Gesellschaft, die zum Großteil dieses Regime sehr lange jubeln unterstützt hat und auch die Diskriminierung der Juden lange ignoriert hat, ist im Gegensatz zu Deutschland nie zur Verantwortung gezogen worden. Und in Deutschland ist meiner Meinung nach einer der Schlüssel für den Erfolg der deutschen Geschichtsaufarbeitung in der Auseinandersetzung mit der Rolle der Mitläufer. das ist auch einer der Hauptthemen des Buches. Meine Großeltern waren Mitläufer. Wie zig Millionen Deutschen, die zu Komplizen der NS-Verbrechen geworden sind. Und man hat die psychologischen und sozialpsychologischen Mechanismen untersucht, die Einzelne und eine Gesellschaft insgesamt zum Verbrechen bewegen kann. Aus Konformismus, Opportunismus, Gleichgültigkeit. Und diese Identifikationsprozess mit den Mitläufern, mit den Tätern hat in Deutschland dazu beigetragen, das Bewusstsein der Bürger für ihre Fehlbarkeit und ihre demokratische Verantwortung zu schärfen. Diese Frage hat man sich in Frankreich viel weniger gestellt. Ja? Wie wird man zum Täter? Wie wird man zum Mitläufer? Und ein weiterer Schlüssel der deutschen Vergangenheitsbewältigung ist, dass der Impuls von unten kam. Es war ein kollektiver Prozess. Es kam zwar sehr spät, nach einer skandalösen Straflosigkeit, aber es wurde von einer Vielzahl von Akteuren der Gesellschaft getragen. In Frankreich dagegen spricht man von Erinnerungspflicht, Devoir de mémoire. Es ist von oben aufgezwungen worden. Und ja, und dauerhafte und weit verbreitete Werte über die Erinnerungsarbeit etablieren zu können, muss diese Erinnerungsarbeit ein Impuls der Gesellschaft sein und nicht von oben gezwungen werden. Und so hat meiner Meinung nach Frankreich eben ein bisschen die Chance versäumt, mit der Erinnerungsarbeit die Demokratie in seinen Institutionen und in seiner Gesellschaft stärker zu verankern.
Sie beschäftigen sich ja auch stark mit der Frage, ja, welche Schlüsse ziehen die einzelnen Länder daraus? Welche Schlüsse werden aber auch für die gemeinsame Geschichte Europas gezogen? Weil es ja oftmals, ja, wenn man über eine europäische Identität spricht, oftmals darum geht, kann man die sozusagen auf diesen negativen gemeinsamen Erfahrungen aus dieser Katastrophe heraus sozusagen generieren? Oder braucht es mehr für eine europäische Identität etwas anderes als eben so ein negatives Fundament?
Die Europäer sollten die Erinnerungsarbeit nicht nur als Last verstehen, also auch nicht nur als moralische Pflicht, sondern auch als Chance, ein europäisches Bewusstsein zu entwickeln. Also wenn Europäer ihre Geschichten und Erinnerungen besser miteinander teilen würden, könnte vielleicht ein europäisches Zugehörigkeitsgefühl entstehen. Und ich glaube, ein interessanter Weg wäre, unsere Familiengeschichten zu teilen, ja, um eine emotionale Verbindung mit dieser Vergangenheit wiederherzustellen, insbesondere für die junge Generation, die sich mit dieser entfernten Zeit immer weniger identifizieren können. Die negativen Erfahrungen sind schon sehr wichtig, weil sie befähigen uns zusammen, die demokratische Ordnung Europas zu beschützen, und zwar gegen Populisten und Extremisten. Aber dies kann eben nur gelingen, wenn es nicht von oben verordnet wird, sondern von der Gesellschaft getragen. Also wenn man die Menschen dazu befähigt, die Perspektive zu wechseln, sich in die Lage des Opfers und des Feindes zu versetzen, auch die Sicht eines anderen Landes auf die eigene Geschichte zu akzeptieren. Aber Sie haben recht, die Europäer sollten auch unbedingt die positiven Erfahrungen teilen, weil wir brauchen Inspiration, insbesondere die Jugend. Und es gibt genug Gründe, stolz auf Europa zu sein, ohne in eine Art europäischen Nationalismus zu versinken. Und auch Deutschland braucht einen Perspektivwechsel. In Deutschland darf der Ausgangspunkt nicht mehr das Schuldgefühl sein, sondern das Verantwortungsbewusstsein. Weil eine Erinnerungskultur der Schuld und der Scham schreckt ab. Und wir brauchen ein Gedächtnis, das uns befreit und inspiriert.
Und da ist die deutsch-französische Freundschaft ja sozusagen auch der Kern Europas. Und ja doch, wie, ja, neulich sagte mir gerade eine isländische Bekannte, sie empfindet es immer noch wie ein Wunder, dass zwei Länder, die sich wirklich über so viele Jahrzehnte Spinnefeind als Erzfeinde gegenüberstanden, heute wirklich in Freundschaft verbunden sind. Vielleicht machen wir uns das als Deutsche und Franzosen oder als Deutsch-Französin manchmal auch gar nicht so klar, was das wirklich für eine Leistung auch ist.
Ja, aber die deutsch-französische Freundschaft darf andere Länder in Europa nicht in den Schatten stellen. Zum Beispiel osteuropäische Länder fühlen sich auch von diesem Gründungsmythos ausgeschlossen. Mhm. Das habe ich mehrmals gehört. Aber es stimmt, dass diese Freundschaft ein Kern der Europäischen Union bleibt, denn sie verkörpert die Fähigkeit zur Versöhnung, und zwar zwischen zwei Erzfeinde. Und diese Versöhnung war erfolgreich, nicht nur, weil die Staatsführer sich stark dafür eingesetzt haben, sondern weil die Völker beiden Länder selber sich angenähert haben. Es war ein langer Prozess und der wurde von der jungen Nachkriegsgeneration initiiert. Als meine Mutter damals die Verlobung mit meinem deutschen Vater ihrer Familie ankündigte, hat ein Teil ihrer Familie brutal reagiert. Mhm. Ich habe, das habe ich auch in meinem Buch erzählt, einen Brief einer Tante meiner Mutter gefunden, der vor Hass sprüht gegenüber die Deutschen. Und 60 Jahre später sind die Deutschen so populär wie nie in Frankreich. Und in Deutschland gibt es auch schon lange eine starke Frankophilie. Und das Besondere an dieser Versöhnung ist, dass sie weniger auf ein gemeinsames Vergessen als auf gemeinsames Erinnern an die Vergangenheit ruht. Und diese Freundschaft kann als Beispiel weltweit dienen für den Versöhnungsprozess zwischen verfeindete Völker.
Sie sind ja mit Ihrem Buch wirklich viel auf Lesungen gegangen in ganz Europa. In Spanien, haben Sie erzählt, waren Sie viel und haben dort auch ganz begeisterte Reaktionen darauf bekommen.
Ja, ich glaube, viele Länder können sich mit dem Buch identifizieren, weil heutzutage sich eben viele Länder ihrer Vergangenheit nicht stellen, ihrer faschistischen, kommunistischen oder kolonialen Vergangenheit. Sie haben Spanien erwähnt, also Spanien hat nach dem Tod des Diktators Franco bewusst entschieden zu vergessen. Und heutzutage bezahlt das Land für dieses Vergessen einen hohen Preis. Großbritannien weigert sich, für die Ausbeutung und Rassentrennung in ihren ehemaligen Kolonien zu entschuldigen. Und ja, auch die Geschichte der Sklaverei wurde nicht aufgearbeitet. Aber wenn man die Vergangenheit verdrängt, kommt sie zurück mit einem Boomerang-Effekt und hat ein explosives Potenzial. Und viele stellen das heute fest. Und über das Buch, ich wollte auch zeigen, dass es möglich ist, aus der Geschichte zu lernen, anhand der deutschen Geschichte, anhand des Wandels der deutschen Gesellschaft in den letzten 60 Jahren. Es ist eigentlich auch eine positive Nachricht, ja, dass der Mensch eigentlich nicht machtlos ist und dass die Vergangenheit zu verdrängen ein tiefes Missverständnis darüber zeigt, wie wichtig Vergangenheitsbewältigung ist, um die Herausforderungen von heute und morgen besser zu meistern. Und woher sollen wir denn lernen, wenn nicht aus der Erfahrung unserer Vorfahren?
Das hat Sie aber dann auch zu Ihrem nächsten Thema gebracht, nämlich genau die Frage der Aufarbeitung in der ehemaligen DDR, der Nazizeit beziehungsweise eben auch der jüngsten Vergangenheit. Sie haben sogar einen Film darüber gedreht, Der Preis der Freiheit. Wie war das, sich mit diesem Kapitel der Geschichte dann auseinanderzusetzen vor dem Background, was Sie davor alles erarbeitet haben?
Also wie ganz Osteuropa ist die DDR ein Sonderfall. Während der Sowjetunion zwang der russische große Bruder die Osteuropäer, dem Heldentum der Roten Armee zu gedenken, obwohl sie eigentlich in Wirklichkeit diese Rote Armee hassten. Denn viele Länder waren damals mit Nazi-Deutschland verbündet, Ungarn, die Slowakei, Rumänien, Bulgarien, und haben wirklich auf den Sieg Deutschlands gegen Russland gehofft. Und plötzlich waren sie gezwungen, sich mit dem sowjetischen Lager zu identifizieren und so die Perspektive des heroischen Kommunisten einzunehmen. Also es war wirklich eine Schizophrenie. Und selbst in der DDR tat man so, als habe es dort nie Nationalsozialisten gegeben. Die DDR wurde auf dem Mythos gegründet, das Land der deutschen Kommunisten zu sein, die an der Seite der Sowjetunion gegen die Nazis gekämpft hatten. Und das traf zwar zu auf die Führer, ja, der DDR, aber die große Mehrheit der Bevölkerung bestand aus Mitläufern, genauso wie im Westen. Und um der Bevölkerung den Antifaschismus einzuimpfen, wurde ihr Alltag wirklich mit vielen Gedenkpraktiken durchtränkt. Aber man hat sich mit dem kommunistischen Opfer identifiziert und man hat die Rolle des Mitläufers nie akzeptiert. Und man ließ die Shoah auch unter dem Denkmantel des Schweigens verschwinden. Das heißt, in der DDR, also war das Erinnern wirklich täglich. Aber man hat sich als Opfer gesehen. Und das ist der große Unterschied mit der Erinnerungsarbeit im Westen. Und meiner Meinung nach ist es einer der Gründe, es gibt auch viele andere Gründe, warum es heute auch in den neuen Bundesländern, warum eine Partei wie die AfD so viel Erfolg hat, zumindest viel mehr als in westlichen Bundesländern.
Sie haben vorhin darüber gesprochen, wie Erinnerungsarbeit aussehen könnte. Eine Erinnerungsarbeit auch der nachfolgenden Generationen jetzt haben dafür plädiert, sich eben intensiv auch mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Was gäbe es noch für Möglichkeiten oder was gibt es Ihrer Erfahrung nach, Ihrer Meinung nach für Möglichkeiten, Erinnerungen wachzuhalten, einfach die Bedeutung von individueller Verantwortung, von Zivilcourage zu stärken?
Ich glaube, für eine europäische Erinnerung sollten wir Platz schaffen für andere Erinnerungen. Die zeitgenössische europäische Identität wurde vor allem auf der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und den Faschismus, an den Holocaust aufgebaut. Aber wie können Menschen sich damit identifizieren, die sich ausgeschlossen fühlen? Ich denke insbesondere an Zugezogenen, die eben diese europäische Geschichte gar nicht teilen. Und tatsächlich gibt es eine natürliche Verbindung zwischen vielen dieser Erinnerungen von Migranten und Europa. Und diese Verbindung ist die Kolonialgeschichte. Sie ist das Hauptverbindungsglied zwischen gebürtigen Europäern und Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund. Und wenn wir ein solidarisches Zusammenleben wollen, muss diese Erinnerung Teil des europäischen Gedächtnisses werden. Aber dieser Prozess sollte nicht in einer Opfer gegen Täter-Dialektik geführt werden. Es soll nicht dazu dienen, Hass zu schüren oder zur Zensur führen. Eine Entwicklung, die wir an manchen Stellen heute leider erleben. Also ich glaube nicht, dass die Zerstörung von Statuen, die Zensur von Namen, von Schriften, von Werken dem Zweck der Erinnerungsarbeit dient. Ich glaube, sie dient nur eine Illusion von Gerechtigkeit. Was wichtig ist, ist, man sich darauf konzentriert, einen interkulturellen Erinnerungsdialog zu etablieren. Bildung, Museen, Gedenkinstitutionen sollten einen transnationalen und transkulturellen Ansatz verfolgen, um eine gemeinsame Basis für alle Europäer zu finden.
Eine große Aufgabe und wie Sie vorhin auch schon sagten, ist ja dann oft auch so, wenn man versucht, eine Identität zu schaffen, jetzt in dem Fall eben eine deutsch-französische, eine europäische, ja oftmals auch so, ja letztendlich dann wieder andere ausgeschlossen sind. Also dass man sich nach innen hinein sozusagen verbündet und das gleichzeitig so einen Effekt hat, dass man nach außen abgrenzt. Etwas, was man ja in dem Fall wirklich nicht haben möchte, aber das schwierig ist, denke ich, zu etablieren, eine Identität, die auch offen eben für andere ist.
Ja, und vielleicht auch offener für Osteuropäer. Ich habe den Eindruck, dass die Erfahrung der osteuropäischen Bevölkerung unter dem Kommunismus im Westen weitgehend unbekannt ist. Weniger in Deutschland als in Frankreich, Italien oder Spanien. Das fehlende Interesse für diese kommunistische Erfahrung ist meiner Meinung nach ein Haupthindernis für die Ost-West-Annäherung. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man versucht, wirklich gemeinsame Erinnerungen zu mobilisieren an Gewalt, Kriege, Unterdrückung und auch positive Erinnerungen und zum Handeln und zur Veränderung zu ermutigen und um ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass jeder eine Rolle zu spielen hat, um ein demokratisches und inklusives Europa zu gestalten.
Um vielleicht nochmal auf die Kolonialgeschichte zu sprechen zu kommen, die Sie vorhin erwähnt haben. Eine ganz, ganz große Aufgabe, die ja jetzt eigentlich erst so in den letzten Jahren in den Fokus gerückt ist und wo man manchmal das Gefühl hat, dass da eine große Hilflosigkeit ist, wie man überhaupt an dieses Kapitel Geschichte herangeht. Die Begriffe werden ständig wieder verworfen, andere geprägt. Man hält sich eben damit auf, wie man etwas benennt, so wichtig es auch ist. Hat man manchmal das Gefühl, dass es sich darin die Diskussion quasi schon totläuft?
Ja, also es ist schon sehr schockierend, dass heutzutage noch viele europäische Länder sich dieser Kolonialvergangenheit nicht stellen. Und wenn Europa einen normativen Einfluss in der Welt haben will, wenn es sein Modell einer offenen und demokratischen Gesellschaft gegenüber autoritären Modellen durchsetzen will, müssen sich die ehemaligen Kolonialmächte endlich ihrer historischen Verantwortung stellen.
Interessant ist in dem Zusammenhang, finde ich ja auch, welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse man eben zum Beispiel über Traumata hat, die über Generationen hinweg wirken. Also das ist ja auch etwas, was auch erst in den letzten Jahren so in den Fokus gerückt ist, wirklich zu schauen, wie prägen solche Erlebnisse nicht nur die unmittelbar betroffene Generation, sondern dann eben auch die Nachfolgenden. Also das war ja auch in Deutschland ein ganz wichtiger Punkt, dass man jetzt erst in den letzten Jahren auf einmal auf die Nachkriegsgeneration geguckt hat, also auf die Kinder des Krieges und aber auch auf die Enkelgeneration. Und das in der Kolonialgeschichte reicht ja noch weiter zurück und hinterlässt trotzdem bis heute auch in den Familiengeschichten Spuren.
Ja, das Gedächtnis ist nicht nur plural, es ist auch lebendig. Es verändert sich, wie auch wir uns selbst verändern. Und unsere Perspektive auf das Vergangene, also entweder das von uns Erlebte oder was unsere Vorfahren erlebt haben, diese Perspektive entwickelt sich je nachdem, welche Bedeutung wir für diese Vergangenheit brauchen, um unserer Gegenwart einen Sinn zu geben. Das heißt natürlich nicht, dass man da lügt, ja. Das ist aber die Vergangenheit, ja, besteht aus Spuren. Also von der Vergangenheit haben wir ja nur Spuren. Und zwischen diesen Spuren gibt es Lücken. Und um diese Lücken zu kompensieren, benutzen wir schon eine Form der Fiktion, eine Repräsentation. Eben um diesen Spuren einen Sinn zu geben, sie miteinander zu verbinden. Daher ist natürlich Erinnerungsarbeit enthaltet immer zum Teil Fiktion.
Ihr Buch ist jetzt in der 4. Auflage erschienen. Es gibt immer noch Anfragen zu Vorträgen, Lesungen, Diskussionen. Was meinen Sie, wäre ohne dieses Buch Ihr Leben ganz anders verlaufen?
Ja, im Nachhinein habe ich den Eindruck, dass das Buch eine logische Folge meiner Entwicklung gewesen ist. Aber man tendiert immer dazu, im Nachhinein einen Sinn zu suchen in dem Verlauf seines eigenen Lebens und die verschiedenen Ereignisse zu verbinden, damit eine Art autobiografische Erzählung entsteht. Und daher habe ich den Eindruck, dass ich auf jeden Fall dieses Buch schreiben musste und dass es nicht hätte anders sein können.
Aber Sie haben damit ja auch ein Lebensthema gefunden und ja auch letztendlich eine Lebensform, weil Sie sind dadurch zur Autorin und weiter dann zur Publizistin geworden. Das hätte ja auch vielleicht dann nach dem Geschichtsstudium anders aussehen können.
Ja, ich habe Geschichte studiert und über mein Geschichtsstudium bin ich zum Journalismus gekommen. Und dann wieder über den Journalismus wieder zur Geschichte. Nach 10 Jahren Nachrichtenjournalismus hatte ich wirklich den Eindruck, mir fehlt die Zeit, den Raum, um die Wichtigkeit dessen, was passiert, wirklich richtig einzuschätzen. Und mit der Entwicklung des Internets und der Nachrichtensender wurde auch von uns verlangt, dass wir immer schneller sein sollten. Ich hatte das Gefühl, den Überblick auf die tiefen strukturellen Verschiebungen in der Welt und in der Gesellschaft zu verlieren. Und ich wollte wirklich dieser Gegenwart wieder einer historischen Tiefe geben. Und das bedarf Zeit und Raum. Und so habe ich angefangen, mich auf lange Formate zu konzentrieren, eben auch auf historische Dokumentation. Und schließlich gab es ja zum längsten Format, den es gibt, das Buch.
Frau Schwarz, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch und alles Gute.
Vielen Dank und einen schönen Frühling.